Montagmorgen, Tom sitzt in seinem Büro, Sales Rep, und guckt sich seine Zahlen an. Sehen gut aus. Eigentlich viel zu gut. Deals, die nur noch unterschrieben werden müssen und Kunden, die nächste Woche hundertprozentig sicher zusagen. Dienstagmorgen, ein Entscheider ist plötzlich im Urlaub, ein anderer will nochmal intern sprechen und der größte Deal landet nach monatelangem Hin und Her im Nirvana. Freitag schaut Tom wieder auf seinen Forecast und merkt, das Einzige, was er sich sicher vorhersagen kann, ist, dass er nächste Woche wieder von vorne anfängt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ungefiltert, der authentische Sales Podcast, wie immer mit der wunderbaren Eileen.
Hey.
Und mit mir heute mal ohne Gast. Und ja, Eileen, ein spannendes Thema. Ich glaube, wir kennen es alle nur zu Genüge. Ich habe, als ich mich ein bisschen beschäftigt habe, ein gutes Intro zu finden, habe ich da gesessen, habe gedacht, oh ja, alles klar. Dann erzähl doch mal, warum das Thema.
Ich habe ein bisschen überlegt, was sind eigentlich so die Themen, die alle auch angehen und die alle irgendwie wichtig sind, für alle wichtig sind, aber wo auch noch nicht so viel drüber gesprochen wird. Und dann ist mir irgendwie dieses Thema eingefallen, weil betrifft mich auch auf jeden Fall. Und habe ich, wenn ich ehrlich bin, teilweise bis heute nicht richtig gerafft. Also gerafft in Form von der Umsetzung der Angabe, weil das auch jeder ein bisschen anders macht. Also jeder Manager erwartet andere Angaben. Was ich aber so mitnehmen kann, und das ist tatsächlich nicht nur das, was ich so erlebt habe, sondern eigentlich auch, wenn ich wirklich mit Leuten spreche, wo die sagen, ey, ganz ehrlich, das ist eigentlich nicht mein Forecast, das ist der Forecast meines Managers. Und I don't know, was ich da eigentlich mache. Und drück mir mal die Daumen, dass es klappt. Oder was ich auch oft höre, ist so, Eileen, um ehrlich zu sein, ganze Forecast ist eine komplette Lüge. Wir hoffen mal, dass wir die Zahlen treffen. Ist wie Lotto spielen so. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir auch nicht Glück. Und da habe ich mir gedacht, okay, es ist jetzt nicht nur meine Wahrnehmung in den Unternehmen, wo ich war, dass es teilweise besser oder auch mal schlechter umgesetzt wird, sondern dass da teilweise, und das ist eben das Feedback, was ich von anderen bekomme, unfassbar viel gelogen wird.
Ja, würde ich wagen zu unterstreichen. Wir können ja mal so ein bisschen so die beiden Seiten aufdröseln, würde ich vorschlagen, weil das könnte ganz interessant sein. Und wir könnten ja mal versuchen, so als dritte Seite noch die über mir steht, mitzunehmen, weil das hat ja einen Grund, warum es das Ganze gibt, oftmals jedenfalls. Und ich glaube, sollte man auch nochmal sehr, sehr, sehr klar definieren, irgendwie vielleicht, um sich mal anschauen, okay, woran liegt denn das eigentlich? Ich glaube, wir müssen so ein bisschen mal differenzieren, was ist eigentlich Forecast, was ist Pipeline generell, weil das sind ja schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wenn dich jemand fragt, hey, wie sieht denn dein Forecast aus für den nächsten Monat? Also, was sagst du dann in dem Fall? Was sind so deine Kennzahlen? Was gibst du ab?
Genau, also vielleicht da auch noch mal ein bisschen weiter. Es gibt ja Leute, die oder Unternehmen, die forecasten auf einem Jahr. Es gibt welche, die forecasten aufs Quartal. Dann im Quartal gibt es welche, die noch auf einen Monat runter forecasten. Es gibt sogar welche, die pro Woche forecasten. Also da findet sich ja auch jeder irgendwo wieder. Und dann ist es ja so, dass du hast deine Ziele. Die hängen natürlich eben auch dann mit diesen Forecast-Methoden zusammen. Also entweder hast du ein Jahresziel, du hast ein Quartalsziel, du hast ein Wochen- oder Monatsziel. Und nehmen wir jetzt mal das, was ziemlich häufig der Fall ist. Du hast eine Fiscal Year Jahresquote, die wird auf Quartale runtergebrochen und diese Quartale sind das, was du am Ende forecastest. So, ganz oft bei Unternehmen, die Pre-IPO sind oder schon IPO sind, hast du es dann so, dass du sehr akkurate Forecasts auch nochmal für den Monat brauchst, ne? Da haben wir ganz oft die Stufen. Was hast du in deiner Pipeline? Also was ist generell, was sind die ganzen Opportunities, die du aufhast, mit denen du sprichst? Was sind davon most likely? Also was könnte davon tatsächlich kommen? Oh, was ist best case? Also was kommt vielleicht noch mit obendrauf, wenn alles klappt? Und was committest du davon? So. Und dann musst du natürlich überlegen, ich nehme jetzt mal das Beispiel Quartal, weil das auch das, was ich bis jetzt immer hatte. So, okay, ich muss 100% Quartalziel erreichen. Und wie sieht meine Pipe aus und was davon ist vielleicht schon so fortgeschritten, dass ich es committen kann, dass ich es in bestimmte Cases setzen kann. Und da ist natürlich, da fängt schon ein bisschen dann an natürlich. Habe ich das so entschieden oder wurde das vielleicht so entschieden? Da können wir nachher aber gerne noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Parameter. Ganz oft ist es so, dass Unternehmen das mit MedPick natürlich verbinden im CRM. Und ab bestimmten Stufen gehen diese Deals automatisch von Pipeline im Most Likely, Best Case oder halt in Commit ab einer bestimmten Stage. Sagen wir mal zum Beispiel, der Vertrag ist gerade draußen beim CEO oder vielleicht auch beim Legal. Dann ist das für viele eben der Grund, es zu committen. Oder du hast halt vielleicht schon die ganzen Demos gemacht, die gemacht werden müssen und bist jetzt im Bereich, wir sprechen noch über finanzielles Negotiation, dann ist das vielleicht ein Most Likely, / Best Case. Also so sind so ein bisschen die Trennlinien. Auch hier ist es natürlich spannend zu sehen, auch da gibt es interessante Trennlinien. Also es gibt eben die, die aus dem CRM kommen und es gibt dann die, wo vielleicht der Manager nochmal sagt, das musst du so machen. Und da gibt es auch nochmal dich selbst, wo du sagst, ich mach so oder ich verstehe es so oder ich verstehe es eben nicht. So, wenn du mich jetzt fragst, wie nächsten Monat das aussieht bei mir, dann würde ich genau natürlich dieses Setup davon nehmen, was ich habe und könnte dir dann sagen, ich habe das in der Pipe, ich habe das in der Pipe, das ist hier, das ist committed, best case etc. Und dann weißt du, wie es aussieht.
Dann schmeißen wir jetzt mal die Was-passiert-dann-Maschine an. Was ist denn, wenn es irgendetwas auf einmal dazwischen kommt, was wir, keine Ahnung, gar nicht beeinflussen können? Also äußere Umstände, auf die wir wenig Einfluss haben.
Was meinst du, gib mir mal für äußere Einflüsse ein Beispiel.
Das ist ein relativ gutes Beispiel, als der Ukraine-Krieg losgegangen ist. Auf einmal eine riesengroße Unsicherheit bei allen Unternehmen, weil keiner wusste, was passiert, als Corona losging. Anderes Beispiel. Also wirklich äußere Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben, die aber ja letztendlich trotzdem immer noch unsere Arbeit beeinflussen. Und trotzdem ist ja irgendwo da ein Ziel, was erfüllt werden muss. Das ist vorgecastet, das hast du vorgecastet. Im besten Fall hat es dein Manager genauso weiter vorgecastet. Der hat das vielleicht auch nochmal weiter vorgecastet und so ist es dann halt bei der Geschäftsleitung angekommen. Weil das ist das, was ich meinte mit den unterschiedlichen Stufen obendrauf. Und jetzt bist du ja das schwächste Rad am Wagen im Grunde genommen. Also du bist aber auch der mit dem Kunden spricht jeden Tag und merkst auf einmal so, das, was wir da geplant haben oder was ich da geplant habe und was ich vorgecastet habe, von dem ich ausgegangen bin, auch aufgrund des Commitments von Kunden und so weiter und so fort, auch aufgrund der Stage, in der Deal gerade hängt, das wird nichts. Und ich kann da nichts gegen tun, aktiv.
Also ich glaube, hier gibt es auch unterschiedliche Einstellungen von Board, Investoren, Geschäftsführern, wenn wir mal ganz oben anfangen. Es gibt die, die dafür auf jeden Fall Awareness haben und die auch sagen, hey, eigentlich hatten wir natürlich unseren Investoren das gegenüber so committed. Unsere Investoren sind aber so offen und weitsichtig und verstehen, dass das eine Krise ist, die erstmal sehr großen Einfluss hat. Und da habe ich auch schon gesehen, dass tatsächlich in Unternehmen Ziele auch wieder angepasst wurden und auch nach unten angepasst wurden. Mhm. Sachen, wo ich dann auch sehr überrascht drüber war, weil das passiert nicht häufig. Und dann gibt es natürlich die, die damit eben anders umgehen. Das kann sein, dass das obere C-Level damit anders umgeht, die Board-Leute und die Investoren auch anders damit umgehen. Also, dass die sagen, interessiert uns nicht. Es gibt immer irgendwo einen Vulkan, der ausbrechen kann oder einen Krieg. Dann gibt es aber noch das Management darunter, wo ich mich halt frage manchmal, oder sagen wir mal CEO vielleicht auch schon, wo ich mich frage, halten die einfach nur daran fest und sagen, wir schaffen das trotzdem, obwohl eigentlich Board und Investoren dafür recht offen waren. Das kann ich nicht, weiß ich nicht, weil da oben spiele ich nicht mit. Aber wie auch immer, was unten ankommt ist, also Leute, ihr habt ein Commit gehabt, interessiert uns nicht in Form von, aber das wird ja nicht so kommuniziert, sondern da müssen wir noch mehr Value bringen. Mhm. Wir haben ja schon alles abgeschlossen eigentlich, Aileen. Eigentlich müssen die nur noch unterschreiben. Und wenn unser CEO zum CEO hinfährt und den versucht irgendwie zu erzählen, dass alles gut wird und wir jede Sicherheitsvorkehrung gebracht haben, dann müssen wir einfach nur mehr Value bringen. So. Wenn das, glaube ich, so ein kleiner bis mittelgroßer Deal ist und der bricht hier weg, ist das, glaube ich, was, wo man sagt, ja, okay, ist so, naja, ist halt blöd, aber okay, können wir jetzt nicht beeinflussen. Ich glaube, sobald da sechsstellig wird und höher, ist es dann, auch wenn wir jetzt sehr logisch sagen würden, naja, es gab ja Krieg und die haben auch gesagt, hey, wir hätten eigentlich gekauft, aber aufgrund von Unsicherheiten und du kriegst diesen Deal nicht, bin ich mir ziemlich sicher und habe ich auch in vielen Cases, jetzt nicht unbedingt mit dem Krieg, aber mit anderen Situationen gesehen, dann ist es deine Schuld. Dann hast du nicht genug Value gebracht, dass diese Leute unterschreiben. Und dann wird es ja auch nochmal witzig, wenn man dann eine Analyse macht, warum man diesen Deal verloren hat, dann werden nämlich Leute, die sehr findig sind, auf einmal Fehler finden, dass du den Deal ja hättest eigentlich schon viel früher abschließen können. Und dann wäre ja, ne, das Problem X gar nicht eingetreten und wir wären jetzt alle schon glücklich miteinander. Ja,
okay. Also aufgedröselt wieder mal, der Fisch stinkt vom Kopf an abwärts. Können wir schon mal als erste Konsequenz, glaube ich, einfach mal festhalten. Jetzt wollen wir mal zurück so ein bisschen zu dem Thema Forecast-Lüge. Das hat ja viel mit Pipeline zu tun. Ich habe in so dem einen oder anderen Startup, auch in vielen Gesprächen mit Leuten, die in Startups arbeiten, öfter mal diese Thematik gehabt. Wir blähen unsere Pipeline einfach auch mal künstlich auf, um genügend drin zu haben, egal wem erzählen zu können, das kann kommen. So, jetzt ist wieder zurückgebrochen der Sales Rep, eigentlich ja unterm Strich das schwächste Glied in der Kette. Der fängt ja, entweder fängt er damit an oder wird dazu genötigt, lassen wir es mal dahingestellt. Aber letztendlich bist du ja für deine eigene Pipeline verantwortlich. Das heißt, du schaust dir an, okay, alles klar, was ist da drin? Wie lange behalte ich ihn drin? Bin ich vielleicht auch mal ehrlich zu mir selber und sage, oh, manchmal ist ja Pipeline-Hygiene auch was Feines. Und ich räume mal ein bisschen auf und stelle dann irgendwann fest, okay, das, was ich so da drin habe, reicht für das, was ich eigentlich forecasten soll und was mein Ziel wird oder was mein Ziel ist, überhaupt nicht aus. Jetzt sitze ich ja als Sales-Mitarbeiter in einem echten Dilemma in dem Punkt, weil dann stelle ich fest, okay, das heißt, wenn das eine nicht, also das zieht ja das andere nach sich, das reicht also nicht aus, ich erreiche meine Ziele nicht. Okay, was ist denn aus, ich erreiche meine Ziele nicht, die Konsequenz? Ja, dann habe ich das erste Mal ein Gespräch mit meinem Manager. Im besten Fall hat der dafür noch Verständnis, weil er weiß, warum das Ganze so ist. Im schlechtesten Fall heißt es aber, ja, aber dann reichen deine Aktivitäten ja nicht, die du tust. Gib mal Gas und hau mal einen raus. Und das ist eigentlich was ich halt häufig sehe, wo ich glaube, ganz häufig wird das eine halt also verwechselt mit, du tust zu wenig. Oder gekoppelt an, du tust zu wenig. Und mehr tun ist ja nicht immer zielgerichtet die funktionierenden Dinge tun, sondern mehr tun ist ja einfach, okay, dann mache ich halt jetzt mal meine Activities und danach mache ich einen Haken drunter und ich weiß, okay, ich muss mir zumindest nicht vorwerfen als Sales Rep, ich hätte nicht genug getan, was ja eigentlich widersinnig ist, weil dadurch erreiche ich ja trotzdem nicht mein Ziel, was ich eigentlich soll. Und mein Forecast stimmt immer noch nicht und mein Plan stimmt nicht und meine Pipeline stimmt nicht, all das, was damit dranhängt.
Ja, vor allen Dingen ist ja auch, also ich glaube, es steht außer Frage für viele gescheite Manager und Sales Reps da draußen, mehr tun ist nicht wichtiger als das richtige Tun. Trotzdem fahren ganz viele Unternehmen mehr tun.
Ja.
Es ist halt einfach so. Das sieht man überall, das liest man überall. Es ist eine große Diskussion auf Social Media. Das Problem ist ja mit mehr tun, wenn ich mehr tue, aber immer noch nicht das Richtige tue, bedeutet das ja am Ende, dass man mir zwar sagen kann oder mir sagen kann, zu mir sagen kann, Aydin, ja, hast du gemacht, aber du hast anscheinend was falsch gemacht, weil jetzt hast du doppelt so viel gemacht, aber hast immer noch nichts gewonnen. So.
Ja.
Und dann geht's an die Qualität. Dann wird gesagt, okay, Aydin, du machst was falsch. Und ich finde, man hört schon raus, es ist, du hast zu wenig gemacht, du hast was falsch gemacht, du hast es nicht geschafft.
Ja.
Du sitzt also am Ende ziemlich alleine da mit du. Jetzt kann man natürlich mal analysieren, was gibt's da eigentlich für Maßnahmen, die gemacht werden? Können wir drüber sprechen? Ist das Sales Enablement richtig? Ist der Approach richtig? Ich kann sagen, habe ich ganz oft schon gesehen und auch gehört, nein, ist es nicht. Also Sales Enablement ist halt nicht so, hey, hier, dann shadow mal den besten BDA die ganze Zeit mit und dann machst du das nach. Und da ist doch die Frage, ist das jetzt wirklich also macht der Rep an sich was falsch? Oder hält der Rep sich einfach nur an eine falsche Strukturvorgabe, an einen falschen Prozess und kann ergo gar nicht erfolgreich sein? Und ich finde, sowas erkennt man immer recht schnell dann, wenn man sich die Teams anguckt und man sieht, wer von denen ist erfolgreich und wer ist nicht erfolgreich. Wenn ich sehe, dass aus einem, nehmen wir mal ein 10-köpfiges BDA-Team, wenn ich sehe, dass da 2 oder 3 überperformen und die anderen proportional unterperformen, dann würde ich mal reingehen und gucken, okay, warum sind die anderen so gut? These habe ich auch selber erlebt. Es wird geschummelt, Inbounds werden jetzt Outbounds ausgegeben. Vielleicht, wenn man mit einem AI zusammenarbeitet, der AI gibt den SDA, BDA, wie auch immer man sich schimpfen möchte, Meetings mit ab. Was ich auch erlebt habe, ist, Meetings werden doppelt gebucht. Sachen, die man ja aber eigentlich, wenn der SDR, BDR-Manager reingucken würde, sofort erkennen würde. Ja, also ich bin kein Salesforce-Genie, aber ich kann auch mit ein bisschen rumspielen, kann ich mein Salesforce-Report ziehen und kann sofort sehen, wo kommen die eigentlich her. Und wenn ich da mal reingehe, und ich glaube, das ist eigentlich auch Manageraufgabe, so ein bisschen zu gucken, wo Sachen herkommen, aber das ist wieder von mir weit hergeholt, ich habe keine Ahnung, dann einfach mal reinzugucken und zu sagen, ah, habe ich schon gesehen. Und wenn ich das kann als absoluter Laie, dann wird doch ein Manager sowas eigentlich generell auf dem Schirm haben. Ja, aber nein, machen Sie nicht, weil bedeutet ja auch, dass Ihre eigenen Zahlen darunter leiden. Das bedeutet, dieser Sales Manager aus dieser Org fängt an, das ganze System mit zu bescheißen zu seinen eigenen Gunsten. Das war jetzt ein SDR-Beispiel. Dasselbe gibt's auch auf AE-Level, ja, dass man da auch bescheißen kann. Ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, teilweise, weil in Deals selber zu bescheißen, da wirst du auch schnell recht in die Richtung gehen, wo es auch kriminell wird. Weil da kannst zwar ein paar Steps gerne bescheißen, aber du kannst halt manche Sachen nicht erfinden, die nicht da sind, außer eine Unterschrift, aber die ist dann eben auch kriminellerweise da gelandet. Und so fangen ja schon die Sachen an, wenn es ums Lügen geht, um die Unwahrheit. Und das wird ja mal weitergetragen und endet dann irgendwann eben in dem Forecast. Und was ich so witzig finde, ist, dass ja ein Forecast eigentlich wirklich dafür da ist, die ungeschönte Wahrheit in Form von Umsatz in Zahlen zu zeigen und eine Indikation zu geben, womit können wir nächstes Quartal rechnen, worauf arbeiten wir hin. So, das ist eigentlich das, was alle wollen. Das wird ja auch immer gesagt, aber dann die Steps und die Maßnahmen, die erfolgen in der Zeit, sind eben die, und das hast du gerade gesagt, wo auf einmal alles aufgeblasen wird. Und da gibt es unterschiedliche Auslöser für. Und mir ist mal aufgefallen, umso besser es läuft, umso weniger wird natürlich gelogen. Klar. Und umso schlechter es läuft, umso mehr wird gelogen. Da wird, also dir wird eingetrichtert, Björn, du musst akkurat forecasten. Dann forecastest du akkurat und sagst so, Quartal hat angefangen, ich kann für diesen Monat einfach noch nichts committen, weil ist noch alles Early Stage. Das lässt man dir in der ersten Woche noch durchgehen, vielleicht auch noch in der zweiten, in der dritten sagt man, ja Björn, also ich sehe zwar, du hast dein Target committed für dieses Quartal, aber diesen Monat kommt nichts rein, das ist ein bisschen schlecht. Was macht man? Man fängt an, dich unter Druck zu setzen. Guck doch mal, ob du nicht etwas aus dem nächsten Monat schon vorziehen kannst. Und dieses Beispiel von Monat zu Monat vorziehen und Druck aufbauen, das kannst du jetzt auch von Quartal zu Quartal machen. Warum? Weil der Manager hat etwas geforecastet. Ganz oft sind das nicht mal Forecasts basierend auf dem, was wirklich in der Pipe ist. Ja, selbst wenn da noch alles recht realistisch ist, sondern der Manager sagt, nein, ich bin ambitioniert, ich forecaste unser Ziel. Und dann siehst du auf einmal Pipe, Ziel, Riesengap, aber es wurde alles geforecastet, als wäre es vorhanden. Und dieser Druck, also dieses ambitionierte Ziel, wird dann als Druck weitergegeben, immer weiter nach unten. Und dann habe ich wirklich schon chaotische Zustände gesehen, wo Deals aus Q3 in Q1 gezogen werden sollten, nur um eine Gap zu füllen, unterbrechen und biegen, was aber mit dem AI ja nichts zu tun hatte. Und wenn das nicht geklappt hat, kannst du dir vorstellen, wer auf die Fresse gekriegt hat.
Ja klar, der AI-Logo, natürlich brauchen wir gleich drüber reden. Ja, ja. Wobei, also es ist ja, wir sind diesmal früh dran, 19 Minuten, Company Culture, as always. Muss man ja mal ehrlicherweise sagen, weil, also der Punkt ist ja der, gehen wir mal auf die andere Sichtweise und dröseln wir es mal auf. Das Unternehmen macht sich ja einen Plan fürs Jahr, wie viel Umsatz wollen wir machen, wie viel Gewinn wollen wir machen, all diese ganzen Geschichten müssen committed werden an diverse Stakeholder, die daran beteiligt sind. Investoren, Banken, Geschäftsleitung, keine Ahnung, wer alles da seine Finger mit im Spiel hat. Und um auszurechnen, so, dann hast du ja noch deine laufenden Kosten, die du decken willst und du willst natürlich auch auf jeden Fall Plus machen. Je nachdem, damit das dann auch vorangeht. Heißt also, ganz klares Umsatzziel ist Wachstum. So. Wenn Wachstum das Umsatzziel ist, dann mache ich natürlich, also breche es von oben runter. Unternehmen sagt, alles klar, letztes Jahr haben wir fiktiv 15 Millionen gemacht, dieses Jahr, lass mal 16 Millionen machen. Aufgabe, Sales Management. Wie machen wir denn jetzt 1 Million mehr? Sales Management, ja, warte mal, relativ easy. Ich spreche mal mit meinen Teamleads und dann gucken wir mal, wo wir neue Chancen generieren können, neue Märkte erschließen können, Marketing mit ins Boot und so weiter und so fort, um mal zu schauen, wo kommt die Mille denn mehr her? So, jetzt kommt irgendeiner um die Ecke und sagt, ich habe eine grandiose Idee, da machen wir die Millionen mehr. Alles klar, wunderbar. Funktioniert vielleicht auch mit dieser neuen Zielgruppe. Woanders aber bricht dir gleichzeitig 2 Millionen oder brechen dir gleichzeitig 2 Millionen weg. Und bums, habe ich nicht 1 Million Wachstum, sondern 2 Millionen oder 1 Million Verlust gemacht. Und spätestens dann wird es halt schon schwierig, irgendwie das wieder aufzufangen, weil auch dafür ist ja Sales verantwortlich. Und der Sales Manager sitzt da natürlich und denkt sich, okay, ist klar, jetzt haben wir eine gute Idee gehabt, die hat funktioniert, aber das, was wir eigentlich machen sollen und was eigentlich unser Kernbusiness bisher war, ist dadurch vielleicht schlechter geworden, vielleicht aber auch einfach wieder durch irgendeinen Einfluss von außen. Irgendwas hat nicht geklappt, dann sind mir 3 Leute weggebrochen auf einmal, weil die gekündigt haben, weil die woanders hingegangen ist. Einer ist langzeitkrank und schon habe ich halt eine Riesenthematik, was Manpower angeht. Übrigens ja auch ein Faktor, den wir noch gar nicht mit berücksichtigt haben bei dem Thema, weil viele Leute heißen nicht automatisch viel mehr Wachstum und viel mehr Umsatz. All diese ganzen Punkte spielen da ja mit rein. Also rein theoretisch fühlt sich das für mich wieder mal an wie irgendwas, was du überhaupt nicht richtig greifen kannst. Jetzt kommt der Nächste um die Ecke und sagt mir doch, na klar, kannst du runterbrechen mit Ditta Tralala und natürlich kannst du 10 Milliarden Methodiken anwenden und was weiß ich nicht, was alles. Aber es gibt so viele äußere Faktoren, die damit reinspielen und die dafür sorgen, dass es halt super schwierig wird. Und ich glaube, das ist das, was man einfach mal anerkennen muss, dass es halt nicht daran liegt, dass der SDA einen Scheißjob gemacht hat, weil er nicht genügend Termine gebucht hat, der ihn einen Scheißjob gemacht hat, weil er irgendwie nicht gut genug im Closing war und so weiter und so fort. Alleine die Vorstellung, ey, heute ist der letzte Tag des Quartals, es ist 20 Uhr abends, ist mir scheißegal, wie, versuch mal deine Stakeholder nochmal ins Boot zu kriegen, wir brauchen den Deal heute noch. Hui. Also wenn du mich 20 Uhr abends anrufst und mir sagst, ey, du hast doch zugesagt, wir wollten das doch machen, ich brauche, weil noch mehr Bittsteller geht ja übrigens nicht, einfach auch mal nur mal so die Kundenseite kurz sich berücksichtigt, das wäre der Zeitpunkt, wo ich ganz klar sagen würde, ey, erstens, also ich weiß gar nicht, ob ich ans Telefon gehen würde, zweitens, habt ihr einen am Appel, was ist mit euch nicht ganz richtig, ob ich heute unterschreibe oder morgen, ja, dann kommt es einen Tag später, aber es kommt, ich habe es ja zugesagt. So, und das ist halt auch so eine Geschichte, wo ich denke, boah, wie wahnsinnig seid ihr, dass ihr davon Wohl und Wehe eurer Mitarbeiter, eures Unternehmens, was weiß ich nicht, was abhängig macht, weil letztendlich der Deal ist da. Da früher oder später, der Deal ist da. Das, was du angekündigt hast. Du sagst, hey, ich bringe diesen Deal, ich bin da, ich weiß das, der kommt, der ist committed, alles gut, wir haben alles gemacht. So, jetzt ist der Ansprechpartner am 31. des Monats, wo er eigentlich unterschreiben will, krank. Übrigens, was ich auch eine Persiflage alles allen Möglichen finde, ist eigentlich zu glauben, dass ein Deal am letzten Tag eines Monats unbedingt oder eines Quartals abgeschlossen werden muss. Wenn du den vorher nicht in 3 Monaten abgeschlossen bekommst, warum soll das ausgerechnet am letzten Tag in den letzten 2 Stunden funktionieren? Das ist für mich schon ein Irrsinn sondergleichen. Das ist wie, wenn ich nicht höre, dass mir Leute sagen, ah, ich kann mich diese Woche nicht treffen mit dir, weil wir haben Quartalsending und da müssen wir noch jede Menge Deals reinholen, wo ich mir denke, wann denn? 20 Uhr abends? Nicht ganz dicht oder was? Was läuft bei euch schief? Das sind einfach so wirklich Momente, wo ich werde ich nie verstehen, nie. Weil viel schöner ist doch, ich habe mein Quartalsziel nach 2 Monaten schon erreicht. Im 3. Monat des Quartals fange ich an, darauf hinzuarbeiten, dass das nächste Quartal Minimum genauso gut wird. Aber ich fange doch nicht im letzten Monat, in der letzten Woche, am letzten Tag eines Quartals an, wie ein Geistesgestörter, als Führungskraft auf meine Mitarbeiter einzubringen, ey Leute, ihr müsst noch Deals reinholen, wir sind noch nicht im Ziel. Dann habe ich doch das gesamte Quartal vorher schon alles falsch gemacht, was ich noch falsch machen kann. Und statt dafür zu sorgen, dass der Deal rechtzeitig gesigned wird, und wenn er nicht in diesem Quartal kommt, dann ist halt meine Aufgabe als Führungskraft zu committen, ey, kommt, Kunde selber mitgesprochen, sagt, wird erst nächste Woche. So what? Haben wir halt dieses Quartal unterperformt, nächstes Quartal performen wir über. Weil mein Forecast für nächstes Quartal ist ja schon gut im besten Fall. Wenn er nicht gut ist, haben wir die gleiche Geschichte natürlich im nächsten Quartal, in der letzten Woche, am letzten Tag wieder.
Also du hast ein paar wichtige Sachen angesprochen. Also ich glaube zum einen, dass Sales Reps gerne immer auf den letzten Monatstag die Unterschrift setzen. Ja, ich glaube, das ist so eine kleine Krankheit. an der wir arbeiten müssen. Auch ich habe so angefangen. Ich habe immer irgendwo, ach, die brauchen noch 3 Wochen, packe ich mal hier am Ende. Definitiv nichts, was man tun sollte, weil wenn der 31.8. dein letztes Quartal ist und der 1.9. ist dein neues Quartal, dann setzt du definitiv nicht die Unterschrift auf den 31. Das muss man lernen, daran muss man auch üben. Dafür muss man schauen, dass man die Timeline recht gut versteht. Da muss ich aber sagen, und das ist auch was, das können vor allen Dingen auch neue Sales Reps nicht. Das können auch nicht Sales Reps, die es vielleicht einfach noch nicht gelernt haben. Da kommt für mich einfach der Manager mit ins Spiel, der erstmal schauen muss, wo, also entweder kennst du diese Person schon lange und weißt, okay, das ist ein absolutes Problem, hat die immer noch nicht gerafft, oder das ist dein neues Team, das ist ein neuer Rep, den du eingestellt hast. Dann musst du doch erstmal verstehen, wie diese Person tickt und wo sind die Stärken und Schwächen. Zum Beispiel immer auf den 31.8. jetzt, ich nehme das als Beispiel, den Deal zu packen, der wichtig ist, das ist eine Schwäche. So, das heißt, du kannst aber analysieren und besprechen mit dem Rep, dass das eben, wie kriegt das vorher hin? Kennt er die Timelines? Nein, das ist das Problem, alles klar. Sind das auch Daten, die ich mir ausdenke, oder ist das was ich mit dem Kunden besprochen habe? Mhm. Ne? Also das muss ich sagen, ich hatte mal einen VP, der immer gesagt hat, ist ja sehr interessant, dass die meisten Deals immer auf einem Freitag geclosed werden bei euch. Weil jeder hat das in der Pipe im Forecast so angegeben. Ne? Und irgendwann war man so paranoid, dass er dir das wieder vorhält, dass du schon gar nicht mehr auf den Freitag gelegt hast. Du hast auf einen anderen Tag gelegt. Aber das hat dich auch da reflektieren lassen. Ja, ich mache das immer. Warum mache ich das eigentlich? Und dann fängst du an, dich mit dem Kunden viel mehr auch zu committen. Wir machen nicht Freitag, wir machen Mittwoch. Oder wenn die sagen, wir machen Freitag, warum nicht Donnerstag? Also da hat es Fragen. Aber das sind alles Prozesse, die man als Rep auch lernt. So, als Manager musst du das einfach mal sehen und dann eben trainieren, ja. Wenn du das aber nicht machst und du ziehst das mit und du bist dann mit am Ende des Quartals im Office und musst in einer Woche von deinem ganzen Sales Rep die Sachen reinholen, sorry, Bro, aber dann hast du definitiv etwas verfehlt in deinem Job. Was passiert aber ganz oft? Dieses Problem wird nur den einzelnen Sales Rep vorgelegt. Du hast deine Deals nicht unter Kontrolle. Wie kann es sein, dass du jetzt hier Druck machst? Das kann doch nicht sein. Und dann denke ich mir so, warte mal ganz kurz, was waren die letzten 2,5 Monate mit dir? Wir haben doch jede Woche 3-mal Sachen besprochen oder 4-mal oder was weiß ich wie oft. Warum sagst du das nicht? Warum siehst du siehst diese Red Flags und du sagst nichts? Da sehe ich ganz viele Manager, dass sie da in der Hinsicht schon mal failen. Zweiter Punkt, was du gesagt hast, ist dann auf einmal mit Druck zu verkaufen. Ich liebe es wirklich zu sehen, wie aus Value Selling in den letzten Wochen Pressure Selling wird. Klar. Ja. Und auch das wieder heißt, wurde nicht genug Druck aufgebaut. Na, was denn jetzt? Soll ich Value bauen oder soll ich Druck bauen? Wir alle wissen, es gibt natürlich gewisse Mechanismen, wo man Druck aufbauen kann. Ne? Es gibt Scarcity und was weiß ich nicht, wie es alles heißt und Cost of Inaction. Die musst du platzieren, auf jeden Fall. Aber Druck aufbauen am Ende der Woche um 20 Uhr, Björn anrufen, damit wirst du nicht verkaufen. Ganz im Gegenteil, wirst du zu 99,9% diesen Deal verkacken. So, und da ist für mich nämlich auch der Punkt, auch hier nochmal zu sagen, warum muss ich dann aus Value und Pressure Selling kommen, wenn ich doch einen Manager habe, der mich ja die ganze Zeit in meinen Prozessen begleitet und irgendwo schon erkennen sollte, dass ich hätte da irgendwo noch mal ein paar andere Sachen aufbauen müssen, damit ich nicht am letzten Tag mit gezogener Waffe dir sagen muss, du musst jetzt unterschreiben. Auch hier wieder, wo ist das Management? Mhm. Ja?
Ja.
Und ich hatte noch einen Punkt, aber ich habe mich vergessen.
Dazu übrigens vielleicht, warum ist das so? Warum fängt der Manager am letzten Tag oder in der letzten Woche erst damit an? Das ist relativ einfach. Weil er genauso wie du mit deinem Forecast gelogen hat, natürlich auch er mit dem Gesamtforecast gegenüber seinem nächsten Level gelogen hat. Und weil natürlich eine Woche vor Quartalsende auch er Rede und Antwort stehen darf bei seinem Next Level und erklären darf, warum ist denn das eigentlich so? Und jetzt kommt's, guter Manager, dann hast du dafür eine logische Erklärung und packst dir vielleicht auch an deine eigene Nase und sagst, boah, habe ich verkackt dieses Quartal. Oder sagst du, nee, das sind meine Sales Reps, wie immer, die kriegen es nicht hin. Da müssen wir jetzt am letzten Tag wieder Druck machen. Jetzt können wir uns überlegen, wer ist geeignet als Führungskraft und wer nicht. Das lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Das muss jeder sich selber fragen. Aber Ich halte es einfach für totalen Wahnsinn zu glauben, dass du in der letzten Zeit. Ich mach dir das an einem guten Beispiel fest. Wir haben bei uns so als Soft-Ziel bei uns mit drin, 10 OMR-Bewertungen pro Quartal reinzuholen. Relativ easy, das Quartal hat 3 Monate, weil dann kriegen wir das Top-Rated-Badge. So, jetzt können wir uns das Leben ja einfach machen und fangen am ersten eines Quartals an und machen direkt im ersten Monat schon mal 7 oder 8 Bewertungen voll, dann weiß ich, okay, im Monat 2 brauche ich nur noch 2 oder 3 und im Monat 3 kann ich eigentlich schon anfangen, das nächste Quartal vorzubereiten. Wir Sales-Leute sind merkwürdige Leute, glaube ich manchmal. Wir haben eine ganze Zeit lang das auch auf den letzten Drücker in der letzten Woche gemacht. Wir haben das dann hingekriegt. Jetzt haben wir aber im letzten Quartal zum Beispiel das erste Mal anders gemacht und sind schon, ich glaube, im Q2 sind wir schon mit 7 oder 8 Bewertungen direkt ins Quartal gestartet. Im ersten Monat des zweiten Quartals. Und dann war das total gechillt, das Ziel zu erreichen. Wir sind dann sogar ein bisschen drüber gelegen, was halt immer einerseits ganz cool ist, andererseits nicht. Aber trotzdem sind wir ganz entspannt da reingelaufen und konnten irgendwie, glaube ich, 4 Wochen vor Quartalsende schon schreiben, hey, alle 10 Bewertungen haben wir schon mal im Sack. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Vielleicht schiebt ihr die einfach aufs nächste Quartal. Sorgt dafür, dass alle Sales-Leute sich feiern, weil sie genau wissen, ey, ist nur was ganz Softes, aber ist halt cool, wir haben es geschafft, wir haben es erreicht. Ohne, dass in der letzten Woche der Chef da steht und sagt, was ist denn mit euch los? Jetzt kommt's aber. Zwei Punkte. Punkt 1 ist, hast du das ganze Quartal über schon den Leuten auf die Füße gelatscht und hast gesagt, ey, wo sind denn die OMR-Bewertungen? Oder hast du es nicht getan und fängst erst in der letzten Woche damit an? Hast du es nicht getan, fängst in der letzten Woche damit an, dann kannst du sagen, okay, dass wir dieses Mal keine OMR-Bewertung gekriegt haben, ist halt mein Fault. Nehme ich auf meine Kappe, haben wir verkackt, habe ich verkackt als Führungskraft. Oder sagst du, ey Leute, hier, guck mal hier, ich habe euch 15 Mal geschrieben in 3 Wochen, denkt an die OMR-Bewertung und dann gucke ich einfach mal im CRM und sehe, ist gar nicht abgefragt worden. Dann kann ich sagen, okay, habt ihr verkackt, nicht ich. Und ich finde, das ist einfach auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, so ein bisschen zu schauen, wer ist denn eigentlich verantwortlich? Und wenn ich als Manager für das Result verantwortlich bin, weil ich meinem Job nicht nachgekommen bin, da muss ich verdammt nochmal die Eier haben, dazu zu stehen und zu sagen, ja, nehme ich auf meine Kappe. Weil manchmal ist ein Fail zu geben auch was übrigens dafür sorgt, dass du bei deinem Team einfach auch mal extrem an Anerkennung gewinnst. Und nicht dastehst als, na, ja, guck mal, jetzt kommt er wieder mit der Peitsche um die Ecke und glaubt, dass wir am letzten Tag. Also ich kann dir sagen, was das bei mir auslöst. Bei mir lösen solche Manager am letzten Tag aus, die lasse ich jetzt erst recht vor die Wand fahren. So, und ist mir doch egal. Ich mache doch meine Overperformance im nächsten. Ich weiß ja, der Deal kommt morgen. So, und dann komme sowieso overall auf meine 100 so ungefähr. Ist mir doch egal, ob du jedes Mal am Quartalsende Stress hast oder nicht. Übrigens auch was man durchaus, ne? Also wenn du merkst, als Sales Rep, ne, hast Stress mit deinem Manager, aber du bist dir relativ safe, dass du deine Umsatzzahlen schaffst, knall ihm nochmal einen vors Knie damit. Finde ich fair und durchaus legitim. Hart ist aber so.
Vertrauen zu Manager, wenn man auch mal zugeben kann, dass was falsch gelaufen ist. Also sehe ich genauso, aber ist, glaube ich, für viele einfach eine Wunschvorstellung, weil es leider nicht so viele Manager gibt, die sich so verhalten. Ich habe ja auch schon, ich glaube, 10, 12 Manager mittlerweile in 6 Jahren gehabt. Andere haben wahrscheinlich in der Zeit schon noch doppelt so viele gehabt. Und da waren wenig gute dabei, die genau so waren und viele eben, die eben nicht so waren, die nicht irgendwie zugegeben haben, dass was falsch ist. Ganz im Gegenteil, da kriegst du richtig, keine Ahnung, im QBR auf die Fresse für deinen schlechten Forecast und du denkst dir so, ja, also, dass das nicht so gekommen ist, wie ich gedacht habe und es geplant habe, ja, auf jeden Fall, aber die Fehler, die ihr mir vorwirft, also ich meine, es ist ja nicht so, als würde ich direkt nach oben reporten. Dazwischen gibt es noch 3 Steps und da haben irgendwie drei verschiedene Menschen mit 6 Augen drauf geguckt und alle waren davon überzeugt und am Tag des QBRs kommt von jedem so, ja, nee, das hast du alles verkackt. Und ich habe mal in dem Team, in dem ich war, habe ich mal irgendwann angefangen zu spaßen, weil es sich einfach so angefühlt hat. Da ging es immer um den Slogan, we win as a team. Und ich habe dann gesagt, ja, we win as a team, but we lose as individuals. Weil sobald du Erfolge feiern kannst, sind alle da. Aber sobald jemand verliert, bist du alleine schuld dafür. Jeder nimmt sich raus und du hättest ja noch da machen können und noch hier fragen können und hier noch um Hilfe fragen können. Und dann denke ich mir so, Leute, also manchmal gehen einem auch die Ideen aus, um noch zu fragen, was kann ich noch machen?
Ja.
Und wenn ich dann eben mein Team habe, die ich frage, Manager frage und da auch nichts mehr kommt, Leute, dann ist vielleicht auch irgendwann mal jede Karte gespielt. Das ist auch so ein Phänomen, was mich richtig abfuckt, dass ab einem gewissen Punkt, wenn Deals eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen, da tut ja jedes Team, jeder Rep, jeder Sales Manager, jedes Unternehmen so, das ist ein Deal, den wir gewinnen. Den können wir nicht mehr verlieren. Witzigerweise liegt das Ding ja auch bei der Konkurrenz und die denken genauso. Das heißt, da sind 3-4 Unternehmen mit Teams dran und sagen, das ist ein Must-Win, da können wir nicht verlieren. Also wenn wir den gegen die Konkurrenz A verlieren, haben wir was falsch gemacht. Und so denkt jetzt jeder an diesem Tisch. Aber irgendeiner wird ihm gewinnen und der Rest wird verlieren. Und du kannst nicht jeden Deal gewinnen. Das wird dir in der Theorie auch gesagt. In der Praxis hast du halt wieder nicht genug gemacht. Ne? Da kommen wir wieder zum Punkt Value Selling, bla bla. Was habe ich gesehen als Phänomen? Genau, weil solche Einstellungen herrschen. Kommen wir zum Punkt Forecast und Lüge Forecast. Dass an Opportunities gearbeitet wird, ohne sichtbar im CRM-System zu sein, ohne dass sichtbar daran gearbeitet wird. Denn sobald das Ding als Opportunity wirklich existiert und mit irgendwo im Pipeline oder Forecast landet, ist das ein Ding, was du nicht mehr verlieren darfst. Und da haben Sales Reps einfach Schiss davor, dass sie sagen, erst ab einem bestimmten Punkt, und dieser Punkt ist, die haben gesagt, die haben das Pricing gesehen und ja gesagt, beispielsweise packe ich das Ding erst in eine Opportunity. Mhm. Was passiert hier? Ja, weil wir den Leuten so viel Angst machen, dass sie ihre Pipe und ihren Forecast nicht akkurat machen, haben wir auf einmal Deals drin, die vielleicht sechsstellig sind und das sind auf einmal Schnelldreher. Weil die Opportunity Sales Cycle 3 Wochen.
Ja, weil er einfach viel zu spät oder weil er viel später
ist. Dass er aber schon seit 6 Monaten daran arbeitet, kann man nicht sehen in den Zahlen. Hinten raus, und es ist einfach eine Kettenreaktion, wird dir dann irgendwann gesagt, hat sie super gemacht, ne? 6-stellig in 3 Wochen ist machbar, Leute. Macht mal nach. Ich möchte jetzt hier sehen, wer im nächsten Quartal 6-stellig closed. Gibt einen Spiff drauf. Wer das macht, kriegt von mir, weiß ich nicht. Nochmal oben drauf, 10.000 Bonus.
Düdüm. Ja, aber dann muss man doch ehrlicherweise sagen, bescheiß doch einfach auch. Also klingt jetzt hart, ne? Aber das ist halt so dann die Konsequenz daraus, ne? Muss man sagen. Aber und das finde ich ist eigentlich die fatale Erkenntnis.
Und alle bescheißen einmal das System.
Genau, richtig. So, und dann sitzt du da irgendwann und denkst dir so, okay, nochmal wieder, as always, Company Culture. Punkt. So, also wenn ich meine Mitarbeiter dazu anfixe, dass es in irgendeiner, egal ob positiv oder negativ, ne, weil das Ergebnis ist ja trotzdem ein positives, also jetzt nicht falsch verstehen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ein Closed Deal, 6-stellig, ne? Punkt, fertig, aus. Aber die Frage ist halt immer, wie stelle ich mich dann da auch? Also, und jetzt kommen wir halt genau auf diesen Punkt, den du eben schon sagtest. So, natürlich stehst du als Sales Rep natürlich, guck mal, habe ich in 3. Also entweder bist du das Arschloch, der sich hinstellt und sagt, ja, guck mal, habe ich in 3 Wochen gemacht, obwohl alle anderen wissen, hat er gar nicht. Oder du stellst dich hin und sagst, ja, ich war klug und hab's halt einfach erst später eingespielt, weil mir klar war, das dauert. Man kann ja auch mal ehrlich sein und die Hosen runterlassen. Würde natürlich dafür sorgen, dass die Führungskraft scheiße dasteht, weil es wieder mal zeigt, dass du halt nicht gut führen kannst. Aber das steht halt auf einem anderen Blatt Papier. Aber das ist, ich glaube, dieser Clash, den du im Grunde genommen hast, jederzeit einfach, dass du selber auf dich gucken musst, dass du deine Ziele erreichst, gleichzeitig willst du keinen Stress mit deinem Manager haben, obwohl du weißt, ja, ich schaffe meine Ziele womöglich. Also eigentlich gibt's gar keinen Grund, Stress mit dem Manager zu bekommen. Dann hast du noch die Kollegen im Nacken, wo du genau weißt, okay, wenn ich jetzt, das könnte doof sein, weil du weißt genau, wie die Kultur bei euch ist und du weißt genau, okay, wenn du jetzt so ein Ding raushaust, dieses Beispiel zum Beispiel, okay, dafür kriegen irgendwie 2/3 auf die Fresse dann anschließend, weil sie es nicht können. Auch doof. Also im Grunde genommen sitzt du, egal was du es machst, du machst es ja nie richtig und du kannst es nie richtig machen. Und deshalb ist es für mich einfach wirklich ein Kulturthema zu überlegen, okay, hey Leute, das müssen wir anders angehen. Und es ist halt auch ein ganz klares Führungsthema. Ein Manager muss sich einfach, da kommen wir wieder auf das, was wir in letzter Zeit auch so häufig gelesen haben, ne? Wo stehe ich eigentlich als Manager? Stehe ich vor meinen Leuten? Stehe ich hinter meinen Leuten? Neben meinen Leuten? Über meinen Leuten? Unter meinen Leuten? Je nachdem so. Und ich glaube, das ist einfach wirklich was, was man sich häufiger mal fragen muss, einfach auch so, ey, wie will ich als Führungskraft sein? Will ich der Manager sein, der am letzten mit die Peitsche schwingt oder will ich das nicht? Oder bin ich der, der die Eier in der Hose hat und im Unternehmen sagt, ey Leute, könnt ihr machen, mit mir nicht. Wir kennen genügend Leute, wo wir beide wissen, was dann dabei rauskommt. Dann bist du nämlich relativ schnell weg. Das ist halt die Quintessenz daraus, weil du dann den Kulturweg nicht mitgehst oder den Weg, den das Unternehmen plant oder den das Unternehmen sich irgendwie auf die Fahne geschrieben hat. Unterm Strich, glaube ich, wird aber der Zeitpunkt kommen, an dem diese Unternehmen alle die Quittung dafür bekommen werden, wenn sie so arbeiten. Vielleicht nicht auf kurzes oder vielleicht nicht kurzfristig, aber langfristig. Ich glaube, du merkst gerade ja sehr im Software Sales sehr speziell sogar, wie viele wirklich strugglen, wie viele Probleme haben mit Zielerreichung und so weiter und so fort. Und ich glaube, oftmals ist das auch ein hausgemachtes Problem. Ich glaube, Märkte werden sich bereinigen in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren. Ich glaube, es wird teilweise vielleicht weniger Wettbewerb geben. Ich glaube, KI wird einen ganz großen Teil mit übernehmen, wo wir noch gar nicht wissen, was eigentlich alles kommt. Trotzdem sehe ich das als Chance dafür, dass Sales auch wieder anders werden kann. Das muss man halt auch mal so sehen. Für mich ist das einfach auch eine Chance zu gucken, okay, wenn wir nicht mehr den großen Verdrängungswettbewerb haben, wenn wir nicht die Situation haben, die du eben hattest, ne? 4 Unternehmen, die alle sagen, haha, das ist unser Champion, den schließen wir jetzt ab. Wenn es nur noch 2 sind, ist es nur noch 50-50 die Chance statt 25%. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Aber ich halte das für eine interessante Vorstellung, mal zu schauen, wie sich das so in den nächsten Jahren entwickelt. Und ich glaube, dass viele, die jetzt an den Markt kommen, ohne Ahnung vom Markt zu haben, erster Step, einfach nur, weil der Markt ist ja da und da gibt es ja irgendeinen, den wir versuchen können, ans Bein zu pissen, was übrigens totaler Schwachfug ist, zu glauben, man könnte einem Marktführer in irgendeinem Bereich innerhalb von kürzester Zeit irgendwie richtig große Marktanteile abnehmen. Das hat einen Grund, warum er Marktführer ist. Selten funktionieren, gerade wenn es darum, wenn es um, also im Softwarebereich, um Software geht, Must-have ist, wo du wirklich musst, für mich bestes Beispiel, Zeiterfassung. Überleg mal, wie war der Markt für Zeiterfassungssoftware vor dem 17. irgendwann, vor 2 Jahren, als es Pflicht wurde, 17. Dezember, glaube ich, war es, irgendwie 23, also, und danach. Wie viele Unternehmen machen Zeiterfassung auf einmal? Mhm. Wie viele immer noch, und das muss man ja auch ehrlich sagen, wie viele Unternehmen schreiben immer noch händisch auf oder machen es in Excel und so weiter und so fort, also der Markt ist da. Trotzdem merkst du ja schon, es gibt die Big Player und dann gibt es die sich auf die etwas kleiner. So, aber wenn ich mir überlege, wenn ich Zeiterfassungssoftware suche und ich habe die Auswahl aus 100 Anbietern, dann bleibe ich wahrscheinlich bei den ersten 5 hängen und die gucke ich mir an, aber nicht den auf 97. Und da ist halt auch nochmal so ein Punkt, ist das überhaupt sinnvoll, was ich tue mit meiner Lösung, mit der ich jetzt an den Markt gehe? Komme ich damit überhaupt an den Markt? Macht das Sinn? Wie viel Geld nehme ich dafür in die Hand? Nächster Punkt. Und nur weil ich irgendwo anders funktioniere, auch das kennen wir aus unserer Bubble ja zu Genüge, weil ich in einem anderen Markt gut funktioniere, Leute, heißt das nicht, dass ihr im Dachmarkt Minimum genauso gut funktioniert. Es werden uns, glaube ich, 95% unserer Zuhörer bestätigen, das, was in England funktioniert, muss nicht zwingend in Dach funktionieren. Das, was in Spanien, in Südeuropa funktioniert, muss nicht. Das, was bei uns funktioniert, muss nicht zwingend in den anderen Märkten funktionieren. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesenpunkt. Und wenn du das alles mal so zusammennimmst, dann würde ich einfach gerne mal ein Plädoyer dafür halten, dass wir alle wieder anfangen, Sales mal ein bisschen wieder runterzudrehen, vielleicht mal ein bisschen die Hitze rausnehmen, die übrigens abartig ist heute, finde ich. Das einfach mal so ein bisschen wieder normaler zu gestalten, damit solche Dinge, wie du sie heute die ganze Zeit angesprochen hast, stehen übrigens die nicht vorhandenen Nackenhaare echt senkrecht zu Berge immer noch, weil da so viele Sachen dabei sind, wo ich mir denke, so was ein Irrsinn, was ein Schwachsinn, so zu agieren, weil es ist niemals zielführend und es ist einfach niemals ergebnisorientiert. Ich gucke auf die Zeit. 3 schnelle Tipps für Sales Reps, die forecasten müssen, von Eileen.
Versteht erstmal das System intern, denn da, wie ihr in eurem alten Unternehmen geforecastet habt, wird es wahrscheinlich nicht mehr sein. Das heißt, das, was ihr vorher mal gemacht habt, wird im nächsten Unternehmen wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Deswegen lasst euch das erklären. Lasst es euch auch vom Management erklären. Lasst es euch gerne nochmal von einem Sales Rep erklären, der länger dabei ist. Lasst es euch eventuell von einem MLM erklären. Dann habt ihr eine grobe Idee davon, wie es vielleicht wirklich laufen könnte. Ja. Zweitens, macht euch der Kultur dort bewusst. Seid ihr in einem Unternehmen, in dem ihr die Prozesse und das Game mitspielen müsst, um euren Platz zu sichern? Das ist okay, wenn ihr für euch entscheidet, dass das okay ist. Das ist nicht okay, wenn ihr für euch sagt, ich bin ethisch irgendwie nicht so, ich kann das nicht. Das ist mir auch zu viel Druck, irgendwie laufend meine Pipe irgendwie größer zu machen, als sie ist, um am Ende wieder Ärger zu bekommen. Kann natürlich auch mal gut gehen oder eben nicht. Ihr müsst entscheiden, wie ihr damit umgehen wollt. Bei manchen Sachen müssen wir einfach sagen, in manchen Unternehmen werdet ihr nicht drum rumkommen. Ihr könnt aber entscheiden, ob ihr dann im richtigen Unternehmen seid oder nicht. Ja. Und der dritte Tipp fürs Forecasten: Setzt eure Daten wirklich ein bisschen anders. Ja, setzt euch mal nicht, macht es euch Leben schon, wenn es Unternehmen schwer ist, nicht noch schwerer und setzt nicht alles irgendwie in letztes Quartal, in Monat vom Quartal, sondern versucht mal wirklich alle Sachen vorzuziehen. Vielleicht einfach mal zu schauen, dass ihr anstatt freitags immer Donnerstag nimmst, immer kleine Stäbchen machen und lasst euch die Timeline vom Kunden erklären, damit, wenn ihr am Ende Close Dates in dem Forecast-Tool habt, eurem Management immer sagen könnt, das hat der Kunde so gesagt. Validiert das hoch und runter. Das ist was, was ich gelernt habe, was das Leben auch wirklich einfacher macht. Ja, und damit habt ihr es dann schon ein bisschen akkurater. Tatsächlich würde ich mir hiermit heute auch mal wünschen, dass wir vielleicht noch mal ein paar Folgen zum Thema Forecast machen. Und zwar mit ICs, die das richtig drauf haben, die vielleicht auch so den Dreh raus haben, weil sie schon ganz viel Scheiße gesehen haben. Ich würde es mir Menschen wünschen, auch noch mal vielleicht mit einem C-Level irgendwo, ja, die halt forecasten, CRO vielleicht oder so. Wäre mal ganz spannend. Und vielleicht auch Investoren oder Boardmember, CEOs, die halt auch nochmal was erklären, dass wir halt jetzt aus unserer kleinen Welt, in der wir es erklärt haben, nochmal ein paar Perspektiven mehr bekommen. Von daher, Leute, wenn ihr jemanden kennt oder selber Pro seid, dann schreibt uns doch mal bitte, weil ich würde mich echt freuen, über das Thema noch weiter zu sprechen, ganz egoistisch, weil, wie ich schon gesagt habe, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden und würde das Mysterium für mich selber gerne mal lösen.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Ich möchte gerne noch auf etwas hinweisen. Wir bewegen uns stramm auf unser einjähriges Jubiläum zu. Wir haben nur noch 2 Folgen, dann kommt unsere Jubiläumsfolge und ich kann euch jetzt schon teasern, diese Folge wird legendär werden. Sie wird alles toppen, was bisher da war. Deshalb kann ich euch nur ans Herz legen, bleibt dran, folgt uns wie immer bei Insta, LinkedIn, TikTok, überall, wo ihr uns findet. Folgt uns einfach, bleibt dran, hört den Podcast. Ein Jahr ungefiltert nähert sich. Ich bin immer noch crazy. Ja, total. Ich kann das gar nicht greifen. Deshalb werde ich das in den nächsten Wochen einfach nochmal ein bisschen mehr thematisieren, weil es ist schon ein Jahr. Deshalb, ich freue mich da riesig drauf. Ich freue mich riesig auf diese Folge. Seid gespannt, welchen Gast wir haben in dieser Folge. Bis dahin bleibt mir nur, euch allen noch eine schöne Woche zu wünschen. Wir hören uns wieder. Bis dahin bleibt gesund.
Tschüss.
Tschüss.